Hallo und herzlich willkommen bei Audiophil. Mit mir der Christiane.
Und mir dem Julius.
Und ich fühle mich gerade wie in der zweiten Audiophil-Folge, die hieß Podcasten ist ein horizontales Gewerbe, weil ich hier liege mit einem Körnerkissen auf dem Bauch, weil ich Menstruationsbeschwerden habe.
Und ich fand gerade den Anblick so witzig, aber jetzt kann ich gar nicht mehr so innerlich drüber lachen.
Doch, du kannst trotzdem über mich lachen. Ja, wir sind nicht alleine da, denn wir haben endlich mal wieder einen wunderbaren Gast, und zwar den Marek. Hallo Marek.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was tust du in der Podcasting-Welt?
Eigentlich bis vor kurzem gar nichts. Ich war eigentlich immer nur fleißiger Hörer. Angefangen mit Junge Naiv, ein Aufwachen-Podcast. Zum Glück sind wir nicht bei Audiophil. Und genau, und habe dann irgendwie angefangen, mich auch so für die kleineren Podcasts zu interessieren, die jetzt nicht Mainstream sind, weil ich einer der coolen sein wollte. genau, war dann bei Audiophil auf einmal der Fanboy Nummer 1.
Ja, genau.
Und genau, habe dann dadurch diesen Podcast entdeckt und habe dann mal euch angeschrieben.
Ja, da haben wir uns sehr gefreut, weil wir sind ja immer auf der Suche nach Gästen und ich glaube, du hast auch einige interessante Dinge heute zu erzählen.
Ich hoffe.
Ja, wollen wir gleich mal einsteigen in die Aufreger der Woche?
Ja.
Ja, sehr gerne.
Also ich habe schon mal keinen.
Dein Leben ist gerade zu entspannt, oder was?
Naja, ich habe vielleicht einen Aufreger, dass ich jetzt diese Woche ganz schön auf Zug fahren muss. Und ich glaube, diese Woche wird dann sicherlich einiges bereithalten für die nächste Folge.
Kann sein, ja.
Da kann ich mich dann ordentlich aufregen. Ich werde dann einiges notieren, was ich so im Zug erlebe. Also seid mal gespannt, ne?
Ja, wir gehen ja auch auf 4 Konzerte in dieser Woche.
Oh ja, ja, und da kann ich mich sicherlich auch aufregen, wenn das Konzertpublikum so scheiße ist. Mal schauen.
Hoffen wir mal.
Oder vielleicht ist es auch angenehm schön. Ja. Wir werden es sehen.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch mir einen Aufreger aus den Fingern gesaugt. Vielleicht gebe ich den gleich noch zum Besten, aber Marek hat ja auch einiges mitgebracht, nicht wahr, Marek?
Ja, apropos Züge. Mhm. Mein erster Aufreger der Woche, ich komme nämlich vom Dorf. 1600 Einwohner und ich muss also sehr viel Zug fahren, weil ich nach Münster fahre und nach Dortmund und so, da muss man halt lange fahren. Mhm. Und mein Aufreger der Woche ist, Menschen in Zügen, die nicht checken, dass erst nach wenigen Sekunden die Tür aufgeht.
Mhm, ja.
Weil ich persönlich lege sehr großen Wert darauf, dass ich der Mensch bin, der als erstes den Knopf drückt.
Mhm.
Und werde dann aber immer konfrontiert mit den Menschen, die ja, von dieser Art von Menschen. Und ich weiß nicht genau, was die denken, weil die drücken dann immer mehrmals, obwohl ich schon gedrückt habe. Und die Tür macht alle Geräusche, also sie macht Geräusche und die blinkt und alles an der Tür sagt, ich gehe jetzt gleich auf. Aber trotzdem, die Menschen hören einfach nicht auf. Und mein Problem damit ist, dass die Menschen in ihrem Weltbild so ein bisschen bestätigt werden. Weil die Tür geht nach 4 Sekunden auf, nach 2 Sekunden werden sie noch nervöser.
Mhm.
Eine Sekunde brauchen sie, um das zu drücken, und dann geht die Tür direkt auf. Und dann denken sie, ja, jetzt habe ich ja, ne? Ich habe ja jetzt gedrückt und dann ist der jetzt aufgegangen. Also war ja mein Verdienst.
Ja.
Und letzte Woche war es so, dass da eine Frau war und die hatte keine Arme.
Okay.
Und dann habe ich gedrückt und habe gewartet und sie war auch eine Art von diesem Mensch und konnte aber nicht die Tür drücken und ist dann mit ihrem Fuß ausgeholt und hat mit dem Fuß den Knopf gedrückt, der dann aufging. Und ich musste dann noch bestimmt 3 Minuten neben ihr hergehen und sie hat mich, glaube ich, für den schlimmsten Menschen der Welt gehalten. Weil sie einfach dachte, dieser Arschloch will auch hier raus, aber der drückt einfach nicht.
Ja.
Und ich als Mensch ohne Arme muss jetzt meine Füße benutzen, um die Tür zu öffnen.
Ich stelle mir das so vor.
Ja, dann ging ich neben mir lang und dachte, oh, soll ich das thematisieren? Soll ich sagen, übrigens, ich bin nicht der schlechteste Mensch, aber ich habe es dann nicht gemacht.
Nein.
Ja, und weil ich so oft Zug fahre, begegne ich häufig diesen Menschen und es ist einfach jedes Mal ein Aufreger. Also es nervt mich wirklich, weil ich bin der Mensch, der hinterher verantwortlich ist dafür. Aber die gehen dann immer mit so einem Siegeslächeln da aus der Tür raus.
Vielleicht musst du einfach nur dich in deren Position begeben, dass die vorne stehen und dafür verantwortlich sind und dann kannst du dich so ein bisschen aus der Affäre ziehen.
Ja, und dann würden die das ja mal lernen, dass das wirklich
ja, das Sekunden stimmt dauert. Eigentlich wird das, hat Danny auch gemeint, aber ich habe gesagt, nee, ey. Ich lege da sehr großen Wert drauf. Mein Selbstwert, der erlaubt es mir nicht, der Zweite zu sein.
Ach aber, so, dann, okay. Aber dann wird sich ja nie was ändern.
Ja, das stimmt. Dann muss ich das einfach mal.
Dann werden die das einfach nie lernen, die Leute, ja.
Ich musste nochmal in Konflikt mit mir selber gehen, in Diskussionen, wie ich das in Zukunft handhabe. Hm. Geht es dann um mir oder geht es um die Menschheit, dass die sich irgendwie verbessert?
Ja, kann ich verstehen, den Aufreger, aber Marek, da muss ich auch dem Danny zustimmen, wenn du was ändern möchtest, dann, also ich würde nicht darauf vertrauen, dass die Menschen das lernen, nur weil du da vorne stehst.
Nee, so ja, vielleicht machen wir diesen Podcast.
Ja, aber so optimistisch darfst du nicht sein mit der Menschheit.
Ja. Ja. Aber und an alle Menschen hier, die diesen Podcast hören, die Tür öffnet sich nach wenigen Sekunden. Einfach warten, ganz entspannt sein, wirklich. Das passt schon.
Ich bin aber auch mal so, ich drücke auch nur einmal drauf und ich merke dann auch schon so hinter mir so, das sind so Leute, die so ungeduldig sind, so, na komm, los.
Ja, aber die Menschen häufig, die wollen gar nicht in einen anderen Zug oder so, oder die wollen auch nicht zum Bus, sondern einfach raus.
Ja, naja. Das stimmt. Ja.
Na, mich hat mal so eine Zugbegleiterin aufgeregt. Ich habe da mal aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Also, wo da so Halt draufsteht, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass es bei der nächsten Haltestelle, dass der Zug hält oder die S-Bahn. Ne, so.
Und das fährt einfach weiter.
Na, weil ich dachte, naja, ich muss da vielleicht draufdrücken wie bei der Straßenbahn, damit die auch hält oder so. Oder wie beim Bus. Weil beim Bus ist mir das tatsächlich mal passiert, dass ich da nicht gedrückt habe und der ist dann einfach das nächste Dorf weitergefahren. Ich musste dann so eine Stunde zurücklaufen.
Oh Gott.
Das war richtig scheiße. Und deswegen habe ich da so eine innerliche Panik, so dass ich dann da so draufdrücken muss. Ja, und da habe ich das halt gemacht, habe ich da drauf gedrückt und die stand neben mir und dann hat sie mir dann so ein hat sie mich da erstmal aufgeklärt, so, ja, Sie müssen das nicht drücken, der hält schon, der Zug und so. Ich so, ja, okay, ich hab's kapiert, so. Sie so, ja, das müssen Sie nicht tun, ne? Und da hat die mich da ewig vollgelassen. Ich so, und ich dachte mir, boah, ey, jetzt halt die Klappe. Ich hab's verstanden. Ich hab einfach nur falsch drauf gedrückt. Ja. Weil da halt mehrere Knöpfe waren. Ich wusste halt nicht, welchen ich nutze. Und hab den danach nie wieder genutzt. Da habe ich dann draus gelernt.
Ich habe auch mal einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe mal beim Einsteigen in die Bahn den Knopf gedrückt für Rollstühle und Kinderwagen. Aber ich habe tatsächlich gar keinen Unterschied gemerkt. Also das war genau der gleiche Öffnungsprozess wie sonst auch. Deswegen habe ich mich gefragt, wozu ist es eigentlich gut?
Vielleicht sieht der Fahrer das dann und der sieht dann in seiner Kamera, ob da wirklich ein Rollstuhlfahrer ist oder so.
Ach so, meinst du, der hat das schon erkannt, dass das ein
ja, ja, und
falscher
hat dann bei
Alarm
dir gesehen, so, ach komm, naja, so hilfsbedürftig sieht die jetzt nicht aus.
Okay, na gut.
Na, bei manchen steigen die ja aus und dann machen die ja hier Rampe aus. Ich glaube, für.
Nicht der Zugführer, der hält doch nicht an und geht durch den.
Nee, ich rede jetzt von der Straßenbahn.
Ja, ich.
Ach so, okay.
Ja. Bei der Straßenbahn ist es ja halt tatsächlich so, die steigen dann aus und helfen dir.
Genau.
Aber nett.
Ja, du hast noch einen Aufreger mitgebracht, Marek.
Ja, und zwar Hass im Internet.
Ja, das ist nicht nur ein kleiner Aufreger.
Das ist ein großes Thema.
Ja, ich habe überlegt, ob das auch der große Aufreger werden soll, aber ich dachte, es ist zu negativ. Mhm. Genau, ich bin bei Extinction Rebellion, also einer Aktivistengruppe des zivilen Ungehorsams für Klima und gegen Artensterben und so weiter. Und eine meiner Dinge, die ich mir selbst auferlegt habe, sind E-Mails beantworten für den bundesweiten E-Mail-Account. Und das ist, also normalerweise leitet man das halt dann weiter an die Arbeitsgruppen, die unterschiedlichen, oder wenn sich irgendwer verschrieben hat. Genau, aber bei der Rebellion Week, wo halt Knotenpunkte in Berlin lahmgelegt worden sind, kam natürlich der ganze Hass bei uns an. Und ich dachte, ich kann besser mit sowas umgehen. Also ich dachte, ich lese mal bei Facebook Kommentare und bereue es danach immer, aber ich habe dann noch nie irgendwie so wirklich emotionale Dinge. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich damit irgendwie nicht umgehen konnte. Ich habe auch 5 E-Mails rausgesucht. Ihr könnt eine Zahl zwischen 1 und 5 nennen.
3.
3. Wisst ihr, was ihr seid? Eure Mütter waren alle Huren und ihr gehört euch niedergemettelt mit richtig schönen Schmerzen, mit Dreckschweine. Umbringen, wer zu harmlos leiden sollt ihr.
Oh Mann.
So. Und solche kamen halt dann irgendwie alle 10 Minuten bestimmt rein.
Mhm.
Genau. Das war tatsächlich sehr belastend, dieser ganze Hass, der irgendwie mein Gesicht sprang, als ich dieses E-Mail-Programm geöffnet habe. Und nach diesen, was soll denn das?
Ja, verstehe ich.
Also die Leute gehen auf die Homepage und schauen, kopieren sich eine E-Mail-Adresse und schreiben dann die E-Mail an uns, indem sie einfach nur beleidigen. So.
Ich frage mich immer, was das bei denen so auslöst, ob die dann sich so zurücklehnen und sich so denken, so, oh, jetzt geht's mir besser, so, jetzt habe ich mal so richtig Luft abgelassen, so, jetzt habe ich was bewirkt. Ich verstehe das nicht.
Seid ihr da irgendwie dagegen vorgegangen? Habt ihr da Anzeige erstattet? Weil das sind ja schon ziemlich harsche Beleidigungen und
Drohungen. Ja, ich habe, ich persönlich wollte das halt checken lassen, ob ich man da irgendwie juristisch vorgehen kann, aber es ist wohl so, dass die halt nicht eine einzelne Person beleidigt haben, sondern eine undefinierte Gruppe von Personen, wie halt in Berlin, weiß ich nicht, mehrere tausend Menschen halt betragen. Genau, das ist schwer, da irgendwie juristisch vorzugehen. Habe ich tatsächlich checken lassen, weil ich tatsächlich überlegt habe, ich möchte es nicht lesen. So. Und ich möchte auch, dass die Menschen, die das schreiben, die so in ihrer Welt leben, einfach das nicht durchkommt, dass sie in ihrer Welt bleiben und da irgendwie das in ihrer geschlossenen Facebook-Gruppe noch schreiben, jetzt habe ich eine E-Mail geschrieben. Genau, und die Kritik war auch unfassbar undifferenziert. Also es ging viel um Greta Thunberg und es ging viel um Fridays for Future und ich dachte, ja, die haben schon irgendwie was mit Klima zu tun. Also natürlich, so, aber Fridays for Future ist nicht Extinction Rebellion und Greta Thunberg ist auch nicht Extinction Rebellion.
Ich glaube, die können das gar nicht unterscheiden. Ich glaube, die wollen auch.
Ja,
die werfen das alles in einen.
Ich glaube, das ist für die alles so eine Suppe.
Ja, für die ist auch so Greta Thunberg gerade so die Galionsfigur von allem irgendwie, was sie irgendwie gerade anpisst, so. Und da können sie den ganzen Hass gerade abladen an dieser Person, so. Was ich auch nicht verstehen kann, also mit Greta Thunberg, dass da auch so ein Hass geschürt wird, wo ich mir auch denke, Mann, sie ist 16 Jahre alt und sie sagt eigentlich was sehr Vernünftiges, so, ne? Und
ja, aber sie ist halt auch irgendwie ein leichtes Opfer, ne?
Ja.
Dadurch, dass sie halt in ihren Reden relativ emotional agiert und dadurch, dass sie jung ist und dadurch, dass sie Asperger hat, da kommen halt mehrere Faktoren zusammen, die sie halt zu einem leichten Opfer machen, die halt auch in den Köpfen mancher Leute, was ich natürlich auch nicht nachvollziehen kann, Hassgefühle auslöst. Vielleicht auch, weil sie dadurch sich bewusst werden, was die vielleicht schon geschafft hat, was sie mit, was weiß ich, 50 Jahren nicht geschafft haben oder so. Keine Ahnung, was für Gedanken dann noch so mitschwingen. Aber ich meine, dadurch, dass die Bewegung so ein charakteristisches Gesicht bekommt, ist es halt leicht, negative Gefühle auch zu kanalisieren und auf diese eine Person zu übertragen. Ne?
Ja. Und ganz häufig hieß es auch, weil in Berlin wurden ja viele Straßen blockiert, und dann hieß es häufig, dass die Leute mal arbeiten gehen sollen.
Ja, das habe ich auch
und
ganz
ich
oft
dachte
gelesen.
Immer, ja. Ey, ich dachte immer, also die meisten Menschen, die ich kenne, die in Berlin da Knotenpunkte blockiert haben und symbolische Orte wie vom Ministerium für Umwelt, das waren Menschen, die haben sich halt freigenommen, einfach. Einfach zum Arbeitgeber, hey, ich will 5 Tage frei haben, so. Und selbst wenn Arbeitslose bei uns sind, da gibt es bestimmt welche, die ich halt nicht kenne. Was ist das denn für ein Argument?
Ja, eben.
Also er hat keine Arbeitsstelle, sie hat keine Arbeitsstelle, also darf die Person sich nicht politisch irgendwie engagieren oder was politische Dinge fordern und sich nicht für den 6. großen Massenaussterben der Erdgeschichte interessieren, sondern ich weiß nicht genau.
Das ist doch nur auch wieder billige Ablenkung, so, ja, geht mal arbeiten oder genauso wie mit den Schulstreiks, so Fridays for Future, die auch sagen, ja, geht doch lieber zur Schule, so. Wenn man sich auch denkt, ja, wozu ist ein Streik gut, wenn man da nicht von der Institution da wegbleibt, also wie zum Beispiel von der Schule. Also das hat auch überhaupt keinen Sinn. Ein Arbeitsstreik ist doch auch nicht, dass du dann dir freinimmst für diesen Streik. Auch kompletter Schwachsinn. Und also ich finde es ja gut, dass da Menschen sich einsetzen, sich dann wirklich freinehmen dafür, ne? Und ja.
Also ich kann es natürlich voll verstehen, so. Also ich habe einen gewissen Grad an Empathie mit jedem, der in so einer im Stau steht, von der, weil da gerade blockiert wurde und der natürlich irgendwie denkt, ey, boah, was soll denn das jetzt? Aber ich finde, damit kann man irgendwie anders umgehen als mit E-Mail schreiben. Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit dieser Leute in Berlin wohnen überhaupt.
Ja, ja.
Also die lesen halt in irgendwelchen Gruppen da Sachen und dann war es das auch.
Ja, zumal ich gelesen habe von Leuten, die in Berlin wohnen, dass da halt ständig irgendwie Stau ist. So.
Und ich glaube, die Berliner sind es bestimmt gewohnt. Den
man schon eher umgeht, ja. So, weil es irgendwie ständig irgendwie verstopft ist, keine Ahnung. Also insofern dürfte das ja gar nicht mal so eine krasse Wirkung gehabt haben auf die meisten Berliner.
Ja, es ist halt einfach, jetzt gibt es halt einen Grund, über den man sich aufregen kann. Und wenn dann halt irgendwelche Straßen gesperrt werden für irgendeinen Unrechtsdiktator, der halt irgendwo was, einen Termin hat, so, dann gibt es dazu keine Erklärung, warum das gesperrt ist. Aber wenn die Erklärung ist, Klimaschützer blockieren Knotenpunkte, dann ist es für die meisten wahrscheinlich dann eher was als einfach, okay, da ist jetzt wohl gesperrt.
Ja, kannst du das irgendwie beziffern, wie viele E-Mails ihr da bekommen habt?
Puh, keine Ahnung. Also ich glaube, das waren so 40 am Tag, boah, die ganze Woche.
Oh Mann.
Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet, aber...
Ja, ich bin froh, dass es nicht...
Also, aber es ist trotzdem schlimm eigentlich, dass so viele Hassmails kommen.
Ja, das waren auch nicht alles nur Hassmails, also... Es waren auch viele organisatorische Sachen. Hallo, ich sollte eine Kutsche schieben zu einer Blockade. Ich weiß nicht, wo ich hin soll oder so.
Gab es auch so Solidaritätsbekundungen irgendwie so, dass...
Dass es irgendwie gab, positiv kompensiert wurde?
Positive Mails.
Ja, es gab ein paar, aber natürlich die wenigsten. Weil, was mir selber auch aufgefallen ist, positive Rückmeldungen gebe ich so viel seltener als negative.
Ja.
Also es fällt mir, also ich denke dann einfach nicht dran. Auch zum Beispiel beim Podcast hören. Ich gebe so selten Feedback, was mir gefällt. Und dabei ist es eigentlich so wichtig, das zu hören.
Kann ich bestätigen. aber das ist
wir leben ja auch davon, von gutem Feedback.
Ja, aber das ist leider tendenziell in unserem Gehirn so angelegt, dass wir negative Dinge stärker wahrnehmen und auch besser erinnern als positive Aspekte. Also das ist ja, das kennt jeder bestimmt auch irgendwie so aus seinem Alltag, wenn man irgendwie, was weiß ich, mal ein Referat gehalten hat oder so und 10 positive Feedback-Meldungen bekommt und eine, die sagt, naja gut, aber dein Vortragsstil war irgendwie scheiße, dann bleibt die aber hängen. Ne? Also das ist halt irgendwie auch leider in uns so angelegt.
Ja, ich komme ja auch aus der Designrichtung und da war auch mal so ein Satz, der sehr oft vorkam, gute Typografie sieht man nicht. Also nur schlechte halt, ne? Das fällt sofort auf und das kritisiert man sofort, aber nicht, wenn man das gut zu lesen ist.
Ne? Ja, also zum Thema Hass im Netz gibt es noch einen sehr guten Podcast von Katharina Nokun, das Denkangebot. Falls ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr euch das unbedingt mal anhören. Deswegen, also da ist im Grunde alles gesagt, was man zu diesem Thema mal sagen sollte. Und das ist, glaube ich, wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, ein echt guter Einstieg.
Ja,
zur Abwechslung kann ich ja noch ganz kurz was sagen. Jetzt muss ich mir immer überlegen, ich habe doch gerade noch irgendwas im Kopf gehabt, was nicht das Fitness-Thema war. Ach, was war das denn nochmal?
Irgendwas mit Essen oder so?
Nee, ich denke nicht immer nur an Essen. was war das denn? Ach so, ja, genau. Ich habe mich letzte Woche tierisch über mich selbst aufgeregt. Und zwar war ich in der Telefonkonferenz und war ein bisschen abgelenkt und dachte, irgendwie ist es gerade nicht so spannend, guckst du mal in deine Mails, ne? So, und da habe ich in meine Mails geguckt und eine E-Mail bekommen von einem Mitarbeiter unserer Uni. Und ich dachte, ja gut, keine Ahnung, der schreibt dir nicht so oft, wenn er dir mal schreibt, wird das irgendwie wichtig sein, ich mache die Mail auf Und da sollte ich dann mein E-Mail-Postfach überprüfen und findige Leute unter unseren HörerInnen wissen, was jetzt kommt. Nämlich, Julius, hast du eine Ahnung?
Nee.
Ja, das war eine Phishing-Mail, auf die ich da reingefallen
bin.
Ach so,
ja, stimmt, das hast du mir erzählt.
Und ich habe mich extrem geärgert, weil normalerweise fällt mir sowas immer auf, ne? Also es kommt, ich kriege total viele Phishing-Mails so von Amazon und PayPal, ne? Das sind so die üblichen Verdächtigen, ja. eBay auch manchmal, wo eigentlich sofort klar ist, was das ist. Also, weil das sind halt irgendwie ganz komische Absenderadressen und so.
Aber ich hatte auch schon welche gehabt, die waren extrem gut. Also da war ich auch schon sehr am Zweifeln. Da habe ich aber dann lieber nochmal gegoogelt.
Ja, und dadurch, dass ich abgelenkt war und so mit halbem Ohr der Telefonkonferenz noch zugehört habe, konnte ich mich nicht so hundertprozentig darauf konzentrieren und dachte, nee, das ist eine vertrauenswürdige Quelle, von der das kommt. So ist ja ein Mitarbeiter unserer Uni, das wird schon irgendwie stimmen. Und dazu kam noch, dass ich mit diesem E-Mail-Postfach sowieso Probleme hatte und dachte, das könnte damit zusammenhängen, ne? So, naiv wie ich bin, gebe da meine Daten ein, ja, voll reingefallen. Und dann kam irgendwie 10 Minuten später die E-Mail von unserem Universitätsrechenzentrum. Ja, hier, bitte nicht diese E-Mail öffnen, das ist eine Phishing-E-Mail und geben Sie bloß nicht Ihre Daten ein. Ich so, scheiße, habe ich natürlich schon gemacht. Und dann wurde mein E-Mail-Postfach gesperrt und ich konnte das ganze Wochenende meine E-Mails nicht abrufen, was echt ein bisschen nervig war.
Aber jetzt ist das wieder gefixt.
Ja, jetzt ist das wieder gefixt, aber ich dachte nur so, ich habe mich so über mich selbst geärgert. Das war echt so ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, ich würde sogar jetzt die Zeit zurückspulen, Moment einfach abpassen und
ja, okay, aber wissen, ist da jetzt ein großartiger Schaden entstanden, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Da hast du noch Glück gehabt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwelche Bankdaten oder sonst irgendwelche wichtigen Daten
abgefangen
wurden. Da kannst du noch froh sein. Da bist du noch mit dem blauen Auge davon gekommen.
Ja, aber ich habe mich so aufgeregt über meine eigene Dummheit.
Ja, aber ich finde, das kann passieren. Also du hast ja auch gesagt, das sah ja ziemlich echt aus, ne?
Das sah hundertprozentig so aus wie unser E-Mail-Interface, ja. Das haben die 1:1 nachgebaut. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir doch mal zu unserem Hauptthema, oder?
Ja.
Irgendwie stimmt etwas in diesem zotigen Zusammenhang nicht. Man sollte darüber nachdenken.
Genau.
Marek, du hast unser Thema der Woche mitgebracht und das lautet wie folgt.
Queerness auf dem Dorf.
Sehr schön. Was möchtest du uns dazu mitteilen?
Ja, wie eben schon angesprochen, ich wohne in einem Dorf mit 1600 Einwohnern. Was super wenig ist und ich bin queer, sonst würde das Thema keinen Sinn machen. und mir ist aufgefallen, dass nichts auf dem Dorf sagt, du bist willkommen, so wie du bist, sondern dass es immer ein Grenzen austesten und Grenzen überschreiten, so lange, bis es irgendwann okay ist und die Menschen dich nicht allzu komisch angucken.
Okay.
Also Menschen reden über dich und urteilen über dich und erzählen dem Umfeld über dich, weil klar, hier wohnen viele alte Leute. Was macht man den ganzen Tag aus dem Fenster gucken und dann halt reden über das, was man aus dem Fenster sieht.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal mit 15 angefangen, Mantel zu tragen. Soweit so unaufgeregt. Es war halt ein langer, schwarzer Mantel. Und auf dem Rückweg von der nächsten Stadt habe ich irgendwo angehalten, bin nach Hause gefahren und mein Vater hatte schon einen Anruf bekommen, dass ich aussehe wie ein Grufti mit dem Mantel.
Oh Mann.
Und so sind so die Kommunikationswege im Dorf. Also nicht mal, nicht mal 2 Stunden hatte ich den an.
Das ist unglaublich.
Boah. Wirklich.
Also ich verstehe gerade noch nicht, wo ich gerade so ein bisschen stocken muss, ist es schlimm, auszusehen wie ein Grufti?
Ja, in gewissen Kreisen schon, also in so konservativen schon.
Ah, okay.
Und konservativ ist halt Dorf. Also,
ja, okay. Ich kann das schon verstehen, also, ja.
Genau, aber es ging mir eher so um die Kommunikationswege einfach, dass irgendwas passiert, was ein bisschen von der Norm abweicht und zack, ein Anruf.
Wow. Das ist unglaublich. Dass es auch ein Anruf wert ist, sowas, ne? Also das dann.
Ja, ich weiß nicht genau. Oder vielleicht war irgendwie noch was anderes und es wurde so nebenbei erwähnt, aber trotzdem, es ist einfach so übergriffig auch, finde ich. Genau, und dann neben meiner Mäntelphase, ich liebe Mäntel, habe ich auch irgendwann angefangen, einen Nagellack zu tragen, weil Ich trage auch Frauenhosen manchmal, ich trage auch Blusen manchmal. Die Verkäuferin in den ganzen Secondhand-Lagen sagt immer, nee, das ist die Frauenabteilung da hinten. Und ich sage mal, ja, ich weiß. Ich fühle mich hier schon, also ich habe kein Problem damit.
Ja, ja.
Genau, meine Oma und mein Opa, die wohnen bei uns im Haus und sie sagen auch immer, ach, muss es denn sein? Und ach, sieht doch nicht schön aus. Genau, und dann habe ich Nagellack getragen im Dorf. Und das war, also meine Opa und mein Opa, die wissen nicht, dass ich schwul bin oder queer bin.
Mhm.
Und die sollten das auch nicht wissen, meinte mein Vater.
Mhm.
Aber gleichzeitig wollte ich mich auch irgendwie nicht einschränken. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie nicht ich sein, weil wer anders nicht wissen soll, wie ich bin.
Mhm.
Hab dann Nagellack getragen und eines Tages meinte mein Opa dann, ach ja, weißt du nicht, dass die Menschen dann denken, du bist, ne? SCHW.
Ach, das konnte er nicht mal aussprechen.
Nee, hat er mir beim Flüstern am Frühstückstisch meinte er, ne? SCHW, ne? Weißt schon Bescheid?
Mhm.
Und im Kindergarten, ich mache eine Erzieherausbildung und bin gerade im Anerkennungsjahr, auch bei mir im Dorf, habe ich auch Nagellack getragen. Und das war für die Kinder, glaube ich, das Verwirrendste, was die bisher gesehen haben.
Mhm.
Weil Kinder kamen an und meinten, du hast das, was die Jungen hassen, oder du bist, trägst Sachen, die nur Mädchen machen, und das sieht doof aus, und ich war so erschrocken, weil, also Gender-Theorie wird in den Kindergarten jetzt nicht sehr groß geschrieben, also es heißt immer, oh, die starken Jungs, die müssen jetzt mal was tragen, ihr seid doch stark, und für die Mädchen gibt's ein Barbie-Haus, aber trotzdem war ich irgendwie erschrocken über die schon eingebrannte Sichtweise den Kindern.
Hast du denen irgendwie versucht, das zu erklären, dass das gar nicht so sehr in Stein gemeißelt ist und dass auch Jungs Nagellack tragen dürfen, wenn sie möchten?
Ja, ich habe das versucht, irgendwie jedem Kind zu sagen, was mir sagt, das ist was für Mädchen. Und ich meinte, aber ich bin ja ein Junge. Und ich trage es ja trotzdem und ich kann das auch trotzdem tragen. Man hat schon gemerkt, wie irritiert die Kinder waren und wie ihr Weltbild gerade in Frage gestellt worden ist, was sie hatten in Bezug auf Geschlechterrollen. Und es war irgendwie auch schön, aber irgendwie auch erschreckend. So.
Ja, kann ich total verstehen. Also ich war mal in einer anderen Situation, wo ich auch diese Irritation von Kindern gemerkt habe. Das hat also total andere Gründe, aber ich glaube, das hat bei diesem Mädchen, mit dem ich da gesprochen habe, die hatte bestimmt genau den gleichen Gesichtsausdruck wie die Kinder bei dir. Und zwar war das so, ich habe auch mal Praktikum, nee, das war gar nicht, ich habe mal, als ich im Studium war, haben wir mal so ein Projekt gehabt mit verschiedenen Kindergärtnern. Und wir waren da in den Kindergartengruppen und haben da Fragebögen mit denen gemacht, also kindergerechte Fragebögen und so, und da sind ein paar Daten erhoben. Und da kam auch so ein Mädchen auf mich zu und da war ich noch ein bisschen dicker so. Und die meinte dann so, hast du schon ein Baby? Ich habe gesagt, nee, ich habe noch kein Baby. Bist du denn schwanger? Ich sage, nee, ich bin nicht schwanger. Ach so. Und da hast du richtig gesehen, wie es so angefangen hat zu rattern. Ach, die ist einfach so dick. Ja, das ist manchmal süß, wenn man so mit den weltlichen Anschauungen von Kindern konfrontiert wird, die dann so abweichen von den eigenen.
Ja, das ist halt noch sehr eingeschränkt. So,
ja,
ne?
Ja. Aber was ich halt auch gemerkt habe, ja, ich habe jetzt nicht so unfassbar viele Kontakte zu Kindern, aber wenn man die mal irgendwie auf solche Dinge aufmerksam macht, wie zum Beispiel auch sowas wie, Männer können auch Männer heiraten und so, dass das eigentlich immer total schnell kein Problem mehr ist. Also, dass sie das total schnell für sich annehmen und sagen, ja, dann ist das halt so. Ist das deine Erfahrung, die du gemacht hast?
Kommt ganz aufs Kind an, glaube ich. Also, auch je nachdem, wie lange man sich mit dem Kind beschäftigt. Und im Kindergarten ist natürlich sehr viel, ich muss mich gerade um viele Kinder kümmern halt.
Ja.
Und wenn man mit einem Kind schon so einen ruhigen Moment hat, dann ist es schon so akzeptiert von den Kindern, aber was die Eltern denken, weiß ich halt nicht. Ich glaube, mit Kindern arbeiten ist schön, aber mit Eltern arbeiten ist anstrengend. Ich weiß nicht genau, was die denken, und ich weiß auch nicht, was meine Kolleginnen denken, weil die zum Teil auch sehr konservativ sind.
Okay.
Wissen das denn manche im Dorf? Also ist denen das bewusst, dass du queer bist, oder hast du das noch gar nicht so nach außen kommuniziert?
Also ich mache da jetzt kein Geheimnis drauf, und jemand, der mich fragt, den sage ich das auch. Mhm. Also meinen Großeltern vielleicht.
Ja.
Mhm. Und also es ist jetzt nicht so, als würde ich es verheimlichen, aber ich sage jetzt auch, ich würde sagen, ich strahle so meine Art aus, was auch immer das heißt. So. Aber ich sage jetzt nicht jeden übrigens. So.
Musst du ja auch nicht.
Ja, aber solltest du auch, also genau, also das ist ja, du musst dich ja nicht rechtfertigen oder so.
Ja, aber ich glaube schon, dass das die meisten wissen, die sich mit mir beschäftigen und mit mir reden oder sich ihre Gedanken machen. Und meine Reaktion übrigens auf mein Opa, der meinte, ne, nicht, dass die Menschen denken, ne, du bist SCHW, war, dass ich erklärt habe, dass auch heterosexuelle Menschen Nagellack tragen dürfen.
Ja.
Weil, warum nicht so? Was ich bei Kindern, wie du das beschreibt hast, Christiane, was man bei Kindern sieht, dass die sehr schnell sehr einsichtig sind, das ist bei älteren Menschen so wie gar nicht der Fall.
Mhm.
Das halt sehr festgefahren ist und man kennt es nicht anders.
Mhm.
Und ich bin queer, meine Schwester ist queer, aber irgendwie checken die das einfach nicht.
Mhm.
Also ich glaube, die wollen das einfach auch gar nicht. Ja, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen.
Mhm. Ja, schwieriges Thema. Also ich kann mir immer vorstellen, also wenn ich jetzt so an ältere Menschen aus meiner Umgebung denke, was ich glaube, was da helfen könnte, ist, wenn es so positive Vorbilder geben würde. Also damit will ich nicht sagen, dass du kein positives Vorbild bist, so, ne, aber dass die das vielleicht aus anderen Zusammenhängen kennenlernen. Also jetzt mal gesponnen, wenn jetzt beispielsweise Helene Fischer sagen würde, übrigens, ich bin lesbisch, dann wäre das zum Beispiel was, also von einer Person, die sie kennen, wo sie das vielleicht so dann eher auch als in Anführungsstrichen normal anerkennen würden und dann vielleicht auch sagen würden, ach guck ja, mein Enkel, der ist ja auch so, ne? Und das ist ja offenbar völlig okay. Und ich glaube, dadurch, dass es so wenige offen schwule und lesbische und sonst queere Menschen in, naja, so, ich sag mal, in diesen älteren Medienkreisen gibt, gibt es da vielleicht auch zu wenig positive Vorbilder. Also mir fällt da nur Patrick Lindner
an. Ja, der ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Ja.
Kennst du Patrick Lindner? Ist wahrscheinlich nicht so dein Ding, ne?
Nein.
Das ist so.
Aber hier, Klaus Kleber, der kann doch mal.
Mhm.
Die alle alten Menschen schauen den doch jeden Abend.
Ach, der ist schwul, das wusste ich gar nicht.
Nee, aber er kann dich doch mal outen.
Ach so.
Mein Gott, du wirst positive Vorbild sein. Man muss ja auch, ne, muss auch einstecken. Ne?
Ja, das gibt sagen. Es gibt ja eigentlich auch genug andere große Stars, so wie zum Beispiel Elton John oder so. Also das sind ja auch so.
Ja, aber Elton John ist ja so bekannt in der Generation, ich weiß es nicht.
Zumindest in der Generation von meiner Mutter, so 50.
Ja, das ist schon wieder, ich denke jetzt wirklich an so 80-Jährige. Da,
ja, okay,
da bin ich
das ist schon dran. Wieder was anderes, ja.
Ja, ja.
Ja, das da wird es schwierig dann, weil das ist ja auch eine ganz andere Zeit. Damals war das halt sehr verpönt, sich da offen zu outen. Das war halt damit kaum möglich, so, ne? Und das ist ja auch oftmals bei den älteren Leuten so. Also wenn die wirklich schwul oder lesbisch waren oder sonst irgendwie in der Richtung, dann haben die sich ja sehr spät geoutet, ne? Als es dann gesellschaftlich akzeptiert war. Ja. Aber ich hätte mich das, glaube ich, damals auch nicht getraut. Also da wärst du ja total unten durch gewesen damals. Also du hast ja damals einfach, da war es ja nicht einfach so, dass du nur gesellschaftlich geächtet warst oder so, sondern dass du dann wirklich halt physische Gewalt dann auch erfahren hast. Also ist heute sicherlich auch noch so teilweise, aber nicht mehr so schlimm wie damals, denke ich mir. Also besonders hier in Deutschland.
Hast du damit auch Erfahrung machen müssen mit Gewaltandrohung oder tatsächlich Gewaltanwendung?
Also bisher nur einmal. Da war ich in Frankfurt und war da bei einem Freund. Und wir waren bei so einer Halloween-Party. Goethe gönn dir hieß die Party bei der Goethe-Universität. Und das war auch so eine Queer-Party. Und wir waren dann halt geschminkt, aber halt Halloween-mäßig. Und dann waren wir am Bahnhof, in einer S-Station. Und da kamen Russen und haben uns geschubst. Dann hat jemand die Polizei gerufen und dann sind sie relativ schnell abgehauen. Über Schubsen hinaus ging es noch nicht.
Ja, zum Glück.
Ja.
Aber das reicht aber auch schon. Also ich stelle mir das absolut schlimm vor. Also das, du sagst jetzt nur schubsen, aber ich finde allein das schon total schlimm. Also ich finde es ja schon schlimm, wenn nicht irgendwie generell andere Leute in der Öffentlichkeit anfassen so und wenn es dann auch noch so eine gewalthafte Komponente hat, wo man auch weiß, wo, also was er damit bezwecken möchte, finde ich total schlimm. Aber gut, dass ihr da so schnell reagieren konntet und die dann auch losgeworden seid. Das ist ja nicht immer gegeben, leider.
Ja, das stimmt. Also es hätte auf jeden Fall viel schlimmer sein können. Das Handy von dem Menschen, wo ich war, ist kaputt gegangen dabei, aber also sie waren so, also sie waren relativ schnell wieder weg und ich war dankbar, dass sie so schnell weggegangen sind. Ich war dankbar, dass eine Person, die halt auch da stand, halt die Polizei gerufen
ja,
hat.
Ja.
Die dann halt wegen nichts gekommen ist, aber halt das einfach gesagt wurde, hey, wir haben gerade die Polizei gerufen.
So. Ja, also, manchmal ist es einfach gut so als Abschreckung.
Ja, reicht einfach schon manchmal, glaube ich.
Ja.
Genau, aber ansonstige Anfeindungen außer doofe Blicke. Und auch einmal im Zug. Da sind wir wieder beim Zug, Julius.
Ja.
Da hat irgendwie so eine Gruppe Betrunkener im Zug, wo irgendwie sitze ich immer bei den Betrunkenen, hat irgendwie dann lautstark über mich halt gelästert. Und weil ich Nagellack getragen habe. Und ich hatte Kopfhörer aus, aber sie haben so laut gesprochen, dass ich es einfach gehört habe durch den Zug. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, und der hört uns bestimmt auch, gerade der hört keine Musik. Und dann meinte ich, doch, ich höre Musik, aber ihr seid einfach so laut beim Lästern. Ja, und dann sind sie ausgestiegen.
Ich finde das ja immer so erstaunlich, solche Leute, die rumsaufen in der Öffentlichkeit, dass sie sich über andere lustig machen, wo ich immer so denke, ja, guckt euch mal einfach an. Also ihr seid eigentlich so die jämmerlichen Gestalten.
Ja. Ich sitze gerade nur hier und höre Frieden.
Genau, du hast nur dein Nagellack, was vollkommen okay ist. Aber die saufen rum, pöbeln rum und denken, die wären hier so die Krone der Schöpfung. So.
Ja, aber ich glaube auch nur, weil sie in einer Gruppe sind.
Ja.
Ich glaube, das macht so viel aus,
ja,
wenn man einfach
klar.
bei einer Peer Group ist und jeder will da cool zu sein und dann macht man halt so Sachen, die halt einfach nicht okay sind.
Ja, das ist so eine Art von Profilierung, wo man sich halt auch mal die Frage stellen sollte, was sagt das über mich aus, dass es als cool gilt, dass ich jetzt hier jemanden blöd von der Seite anmache. Aber ja, da ist man, also da bist du natürlich nicht in der Situation und da sind wir auch nicht in der Situation, da irgendwie denen beibringen zu müssen, dass das irgendwie falsch ist. Da müssen die selber an sich arbeiten und die Frage ist halt, wie kriegt man die dazu, dass sie das mal machen, dass sie das checken. So. Ich fürchte, in manchen Kreisen, wenn ich da auch so an mein altes Dorf denke, wo auch so an den Bahnhöfen, also irgendwie so, also zumindest meine Erfahrung ist, dass so rechte Gruppierungen oft an Bahnhöfen rumhängen. Also bei uns auf dem Dorf war das wirklich so, weil vielleicht war da halt gerade was los oder da war halt so eine Bude, wo man dann schnell mal einen Alkohol kam, so. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte damit. Auf jeden Fall, solche Gruppen, die sind halt in ihrer Denkweise halt auch so eingeschränkt, weil sie sich nur in dieser Gruppe dann natürlich auch zusammentun und da sich auch gegenseitig anheizen können und ihren Hass auf andere dann natürlich besonders gut kanalisieren können, wenn da gerade mal jemand vorbeikommt, der halt ein bisschen anders ist.
Und ne? So kannst du das ja auch aufs Internet übertragen, oder?
Ja.
Da sind die auch alle in ihrer Gruppe und kriegen vom Umfeld gar nichts mit und denken, das ist so die Realität eigentlich. Ja.
Ich habe einen Punkt noch. Gay Romeo und Tinder.
Ja,
Gay Romeo kenne ich auch von ein paar Leuten.
Ich auch. Ja. Aber erzähl mal für die Leute, die es nicht kennen, was Gay Romeo
ist. Achso, Gay Romeo ist, ja, man hat ein Radar und dann sieht man, wer um sich herum auch ein Radar hat, also auch diese App hat. Und genau, es ist eine Dating-App, aber häufig halt nicht nur Dating so. Also es wird wenig genutzt, um irgendwie Kontakt zu schließen, sondern eher um Sex zu suchen.
Okay.
Ja, so hatte ich aber auch immer den Eindruck.
Ist das so? Also ich bin da so ein bisschen naiv, glaube ich noch.
Na, so ein paar Freunde von mir hatten da auch ständig irgendwelche Sexkontakte gesucht, ja. Das gibt es auch schon extrem lang. Also
das gibt es extrem lang schon, ja. Also ich hatte ja damals auch mal einen sehr guten schwulen Freund und der hat mir das so erklärt, naja, Gay Romeo, das ist das schwule Einwohnermeldeamt. Wenn du schwul bist, musst du dich erstmal da eintragen. Da gab es das auch noch, da hatten wir noch keine Smartphones so. Also so lange ist das schon her, ja. Und da gab es das nur als Internetseite.
So ein Browser, ja.
Genau, und da hat man das, also so hat er mir das vermittelt. Natürlich auch für sexuelle Kontakte, aber auch, wenn man jetzt mal wirklich irgendwie eine Beziehung sucht, dass man da auch gucken kann.
Ja, klar kann man da gucken, aber die Frage ist halt, wie viele andere Menschen, die auch eine Beziehung suchen, in einer Umgebung und das ist dann eher, naja, mager. Vor allen Dingen, weil ich auf dem Dorf lebe.
Ja, okay.
Gibt es da jemanden, also da würde mich ja interessieren, hast du da schon mal jemanden gefunden in deinem Dorf?
Ja, aber sehr viele alte Männer und das ist jetzt nicht so meins Beuteschema.
Aber interessant.
Und manchmal ist einfach die Eröffnung anstatt ein Hallo ein Dickpick. Und das ist sehr unangenehm, vor allen Dingen, wenn es Menschen sind, die du schon gesehen hast.
Okay, ja.
Also zum Beispiel der Obstverkäufer.
Oh, oh Mann. Okay.
Der Busfahrer. Und einen Jugendlichen, den ich 2 Jahre lang jeden Morgen am Bahnhof gesehen habe.
Okay.
Dann wird es halt ein bisschen unangenehm.
Ja.
Mit unangenehm.
Also ich lache hier auch, weil ich das einfach skurril gerade finde. Aber ich meine, ich habe auch schon Dickpics bekommen und das ist echt überhaupt nicht zum Lachen. Das ist einfach nur eklig, ne? Also nichts gegen Penisse als solche, aber man will keine fremden Penisse plötzlich auf dem Handy haben, so.
Ja, kann ich vollkommen verstehen.
Und die sind auch meistens nicht schön.
Ja, also, richtig.
Also ich finde
irgendwie schön in Szene gesetzt.
Ich finde es auch, also so einfach ungefragt und ohne Kontext finde ich das immer so.
Ich würde es ja noch nicht mal gefragt schicken. Also auch wenn ich jemand fragen würde, würde ich es noch nicht mal schicken. Ich kann auch das einfach nicht, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt. So. Und wie man denkt so, naja, wenn ich jetzt bestimmt meinen Penis schicke, dann wird die Person mich mögen.
Ja,
aber auch so selbst überzeugt, ne?
Ja.
Wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten und die Personen, von denen ich die bekomme, das sind halt irgendwelche Leute auf Instagram. Mhm. Also nicht mal irgendwie im Dating- oder Sexsuche-Kontext, sondern wirklich so ein ganz normales soziales Netzwerk. Und ich glaube, dass die Leute, die das da machen, wo es auch, also die mich auch vorher nicht angeschrieben haben, sondern einfach so aus dem Nichts heraus mir solche Bilder schicken, dass die das aus eher so einem exhibitionistischen Hintergrund machen, weil sie denken, okay, jetzt geil, also man sieht das ja, wenn ich das geöffnet habe, dass sie denken, boah geil, jetzt hat es gesehen, so. Und das finden die halt sexuell erregend oder so, gibt es natürlich auch.
Aber ich frage mich mal, ob es da jemals eine Frau gab oder auch einen Mann oder so, der sich dann gesagt hat, so, ja, also den schreibe ich mal zurück. So.
Ja, wie gesagt, ich glaube, solchen Leuten geht es darum überhaupt nicht. Die erwarten nicht, dass da irgendwer zurückschreibt und wenn, dann halt Beschimpfung oder so oder was soll der Scheiß so. Aber auf so Dating-Portalen, halt, so Gay Romeo, da ist es ja vielleicht eher mit dem, also vielleicht doch mit dem Gedanken, vielleicht findet der mein Ding gut. Keine Ahnung.
Ja, kann ich vielleicht eher noch nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem so seltsam. Also was ist denn das, was soll denn das für ein Anfang sein, so von irgendeiner Bekanntschaft oder sowas?
Ja.
So, ach, also weißt du noch, halt drauf weißt noch damals, werden. Wie du mich angeschrieben hast, so das Tick-Tick, das war toll, oder?
Ja, aber jetzt müssen wir mal Marek mal eben fragen. Wir haben ja hier jetzt jemanden, der aus der Community kommt. Hi. Wie ist es denn da bei Gay Romeo? Sind da Dickpics tatsächlich auch, ich sag mal jetzt als Informationsmaterial, hier guck mal sowas, das kann ich dir bieten? Oder ist es dort auch eher so einfach nur als übergriffig, ich will, dass du das anguckst, damit mir einer abgeht? So.
Also es gibt es tatsächlich auch als Info, also als einfach als extra Ordner. Dann kam aber irgendwann die App-Leute und meinten, wir können nicht einfach eine App, die man kostenlos runterladen kann und dann sieht man halt da Penisbilder. Ja. Da müssen schon irgendwie Einschränkungen her, deswegen muss man jetzt bei der Person anfragen, hey, kann ich dein Album sehen? Und die Person kann dann sagen, ja, kannst du. Und dann siehst du halt 20 Bilder und alle sehen, naja, mittelmäßig aus.
Okay.
Aber da ist doch schon die Spannung weg. Da denke ich mir doch schon, ja, wow, hast du doch schon alles gesehen, weiter.
Das Problem ist halt das Dorf. Also irgendwie in Köln oder so, dann wäre es was anderes. Aber auf dem Dorf ist halt auch, also ich mache jetzt mal Gay Romeo und Tinder mal zusammen, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit bist du über 70 Kilometer. Und im Umkreis von 30 Kilometern sollst du eh mit niemandem irgendwas machen. Weil das sind Freunde von Freunden, das sind Menschen, die du auf Partys begegnest. Und es wird zwangsläufig unangenehm, wenn du die Leute dann begegnest.
Ja.
Also Leute, auf dem Dorf, im Umkreis, 30 Kilometer ist tabu. Halt.
Okay.
Ja, ich habe ja mal eine Zeit lang in Schwerin gewohnt und da kannte ich auch einige Schwule und ich habe immer so das Gefühl gehabt, die kannten dann alle schon die ganze Stadt. Also die haben dann sich auch immer so unterhalten, ja, hier, ich habe gestern den kennengelernt und dann immer so der andere so, ja, mit denen hatte ich auch schon was. So. Und ich dachte mir so, was? Hattet ihr schon alle irgendwie Gast? Also es war wie so eine große Community, wo sich jeder schon kannte und mit jedem schon was zu tun hatte. So.
Alle sind schon vernetzt.
Ja, genau, das fand ich immer schon krass. So. Das ist, und Schwerin, okay, ist jetzt nicht die größte Stadt, aber ist ja trotzdem immerhin eine Stadt halt, ne? Ist ja jetzt nicht ein Dorf mit 1600 Einwohnern. Aber ich fand das schon erstaunlich, also dass die jeden irgendwie kannten. Und ich kannte dann auch schon richtig viele dadurch so, ne? Also ich hatte dann auch schon so eine gewisse Übersicht über diese Community. Okay, Das fand ich schon sehr erstaunlich.
Ja, das war tatsächlich bei meinem schwulen Freund damals auch so. Also wir waren ja lokalisiert am Niederrhein so. Hm. Und irgendwann meinte er, ja gut, ich habe Niederrhein jetzt durch, ich muss jetzt mich eher Richtung Ruhrgebiet orientieren. Und mit durch meine ich sexuell.
Ja,
durch, ne? Also ich will das nicht irgendwie so judgen und so. Ich finde es gut, wenn Leute so ihre sexuellen Bedürfnisse auch ausleben können und dabei glücklich sind. Aber ich fand es halt irgendwie, weil ich so komplett anders bin. Ich fand es einfach nur, es war mir irgendwie ein bisschen fremd.
Ja, ich kann das auch mal so schlecht nachvollziehen. Also ich bin da ja auch eher so anders drauf, aber ja. Ich fand es eigentlich immer eher witzig.
So. Also es ist auch so, das ist einfach Menschen, also Freunde stellen dir einfach schwule Freunde vor. Mhm. Oder bisexuelle Freunde oder queere Leute. Und sagen dann, ja, dann versteht ihr euch ja, ne? Also weil, also seid ja beide und deswegen ist ja, könnt ihr ja quasi demnächst heiraten. Und das sind, glaube ich, das sind einer der unangenehmsten Situationen, in denen ich je bin. Einfach dieses, hi, das ist hier Max, genau, der ist auch schwul. Mhm. Ich lasse dich mal alleine.
Ja, das kommt halt ein bisschen zwanghaft vor, so, ne, so, ja.
Ja, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt anfangen soll, die Erwartungen sind so hoch. Schön.
Kommt mir so ein bisschen vor, als wenn die Großeltern so eine Frau mitbringen, so für mich, und dann so, na los, komm, mach mal.
Ja, vor allem, was soll das für eine Basis sein? Nur weil man irgendwie beide auf Männer steht, heißt das nicht, dass man jetzt irgendwie, dass alles andere auch irgendwie passt, so. Also da kann man mir auch irgendeinen heterosexuellen Mann daneben stellen und sagen, hier, ihr seid doch beide heterosexuell, unterhaltet euch
passt
mal.
Doch, ne?
Also das ist irgendwie, naja.
Ja, die Vorstellungen sind eben manchmal seltsam. Aber, Marek, was ich gerne wissen würde, so, du hast ja jetzt gesagt, so, ne, so innerhalb von 30 Kilometern so, sollte man nicht mit irgendjemandem was anfangen. Fällt dir dann irgendwie schwer, eigentlich jemanden zu finden? Oder
wie sieht das aus? Ich bin kein Beziehungsmensch, deswegen eigentlich nicht. Also wäre ich jetzt ein Mensch, der unbedingt eine Beziehung sucht und ansonsten unglücklich wäre, dann wird es klar, auf jeden Fall schwierig, irgendwie hier wen zu finden. Ja, also ich habe da gar nicht so das Bedürfnis, eine Beziehung zu starten. Deswegen nicht, nee.
Na, hat er zumindest auch den Vorteil, dass er dadurch dann in deinem Umfeld eigentlich keiner so wirklich dann mitbekommt, oder? Also zumindest deine Großeltern nicht.
Ja, ich hatte durchaus schon Menschen bei mir zu Hause, mit denen ich geschlafen habe. Aber da war niemand da.
Ah, also, okay.
Habe ich immer gut getimt. Okay. Genau, das wäre auch unangenehm, glaube ich.
Ja. Also das heißt, wenn man jetzt nochmal auf das Thema Queerness auf dem Dorf zu sprechen kommt, du orientierst dich dann, was Sexpartner angeht, dann auch wahrscheinlich eher so in den Städten, für die du dann Zugfahrten auf dich nehmen musst.
Ja, genau, deswegen bin ich auch so viel im Zug. Nein, nicht nur deswegen. ich habe da auch generell viele Freunde in Städten.
Ja,
also es ist ganz gut. Ich habe zwar Freunde um mich herum, aber meine Freundschaften, die ich mit Menschen habe, ist eher so voll schön, wenn man sich sieht und ist voll toll. Aber wenn man sich jetzt mal einen Monat nicht sieht, ist das nicht schlimm. Und danach ist die Beziehung genauso wie vorher. Also es ist nicht irgendwie so, dass sie dann schlechter wird.
Das sind sowieso die besten Freundschaften.
Ja, und das hat einfach den Vorteil, dass ich einfach flexibel bin. Und ich ja einfach, ich will zum Beispiel später nach Münster ziehen und habe da schon Menschen, die ich kenne, so.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Möchtest du dich dann auch mehr Richtung Stadt orientieren, also wenn du deine Ausbildung vielleicht beendet hast und das Dorfleben hinter dir lassen?
Ja, ich habe lange mein Leben gedacht, boah, ich hasse Dorf. Dann hatte ich kurzzeitig einen Moment, wo ich dachte, boah, Dorf ist eigentlich gar nicht so schlimm. Als ich mit meinen Nachbarn getroffen habe und mit denen gefrühstückt habe, obwohl die 60 Jahre alt sind, war eigentlich auch ganz nett so. Aber dann habe ich gemerkt, nee, hier ist einfach nichts. Also hier sind nicht so, hier sind keine Secondhand-Läden. Also hier sind keine Restaurants, die mich irgendwie interessieren, weil sie vegetarisch vegan sind. Hier gibt es keine schwulen Szene, hier gibt es halt nichts, was mich irgendwie interessiert. Keine vernünftige Verbindung zu anderen Städten. Keine Extinct Rebellion-Ortsgruppe. Das sind alles Punkte. Da sag ich, ja, doch in die Stadt. Und ich wollte wieder nach Münster ziehen. Weil ich finde das sehr schön da.
Münster ist wirklich sehr, sehr schön, ja.
Ich war da ja noch nie. Das
in Münster studieren sie im Schloss.
Wow.
Ja.
Das klingt gut. Herr Münster, ich habe ja schon ab und zu Bilder gesehen von Münster und fand das sehr hübsch dort, ja.
Auf jeden Fall. Ja, Marek, es hört sich so an, als wären wir langsam am Ende angelangt. Oder hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Ich habe nichts mehr, nein.
Julius, du?
Nö, ich bin vollends zufrieden.
Okay, ja, ich bin auch zufrieden. Ich bin froh, dass der Teil jetzt nicht so negativ belastet war, wie ich das teilweise befürchtet habe. Aber ich glaube, du hast uns da sehr interessante Einblicke gegeben und ja, vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen nachvollziehbarer machen können, was es heißt, queer auf dem Dorf zu sein und ja, was so viele homosexuelle Menschen oder queere Menschen im Allgemeinen dazu antreibt, dann doch lieber sich in der Stadt niederzulassen, was ich auch selber sehr gut nachvollziehen kann. Vielen Dank dafür, dass du bei uns warst.
Ja, sehr gern. Ich habe mich sehr gefreut.
Kann man dich denn in Zukunft irgendwo anders noch hören?
Ja, ich wurde eingeladen in den Audiophil-Podcast.
Yay!
Und ich wurde eingeladen in den Politik-Einmischen-Podcast.
Ah ja, cool.
Ja.
Kannst du da schon verraten, zu welchem Thema?
Also, zu Extinct Rebellion, genau.
Ah ja, ja gut, das liegt nahe. Dass Jenny das demnächst mal näher behandeln möchte. Das interessiert uns bei Audiophil ja auch und da werden wir uns bestimmt auch da ein bisschen drüber unterhalten können.
Sehr schön.
Gut, Marek, dann vielen Dank, dass du da warst. Und
Moment.
Ja.
Wenn man mich schreiben möchte, auf Instagram heiße ich Marek Hates Climate Change und auf Twitter Marek Erneut.
Alles klar, genau, das werden wir auch verlinken in den Shownotes und dann könnt ihr Marek direkt folgen und gucken, was so bei Extinction Rebellion geht. Also du bringst da auch bei Instagram immer ganz interessante Einblicke, die einem das auch so ein bisschen näher bringen aus so einer ganz persönlichen Perspektive. Das finde ich schön.
Das freut mich.
Gut, jetzt aber.
Ja, jetzt ist vorbei und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.